Erste Halbzeit 75% Ballbesitz Bayern, 25 ja. nur der BVB. Oder
X-Goal-Wert von Borussia Dortmund.
Nee, 0,0.
Also 0,0 Dortmund, 0,78 die Bayern.
Ja, ja, genau. Ja. Aber Dortmund in der ersten Hälfte 0,0. Das darf halt 0. nicht sein. Das ja. darf nicht sein.
Auf Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Das war, würde ich sagen, ein Klassiker mit einem klassischen Spielverlauf für solche Spiele von Borussia Dortmund. Behaupte ich jetzt einfach mal. Patrick Berger, wie siehst du das?
Ja, geh ich total mit, Jesko. Also, wenn man so auf diesen Klassiker zurückblickt, dann muss man ja eigentlich als BVB-Fan sagen, Mist, da war viel mehr drin gewesen, vor allen Dingen, wenn man die zweite Halbzeit sich anschaut, wo der BVB mehr als ebenbürtig war, wo der BVB sogar in einigen Momenten wirklich am Drücker war. Und da kann man wirklich auch die Frage diskutieren, Jesko, inwiefern sich Niko Kovac vielleicht sogar verzockt hat, verspielt hat mit einer Aufstellung, die in der ersten Halbzeit nicht so gefruchtet hat. Wir haben wie immer hin und her getextet, wir beide während eines Fußballspiels, und ich fand die eine Metapher oder den einen Satz, den du mir zurückgeschrieben hast, sehr passend als Reaktion auf die Schelle, die Niko Kovac ja verteilen wollte. Was hast du nochmal gesagt? Es war keine Schelle, sondern...
Er hat ja gesagt, die Schelle tut weniger weh als die Faust. Wir müssen eine Faust sein. Mhm. Und Dortmund war in der ersten Hälfte halt eine Streicheleinheit in Bayern. Ne? Ja. Und das habe ich auch gar nicht verstanden. Also du hast ja sofort geschrieben, als die Aufstellung raus war, hier, das ist nicht mutig oder sowas.
Ja, ihr könnt nicht deutlich sagen, ich habe geschrieben, Angsthasentaktik.
Ja, okay, Angsthasentaktik. Ja. Also,
fand ich tatsächlich auch so.
Finde ich auch so. Ich finde es grundsätzlich richtig, wenn du als Trainer ein bisschen auf die Bayern reagierst in deiner Aufstellung. Das musst du einfach. Dafür sind sie zu dominant, zu gut. Aber dann, was sie auch draus gemacht haben, ne, das war dann halt so ein bisschen self-fulfilling prophecy, dass wenn Kovac so aufstellt, dass sie sich dann immer einen Meter weiter zurück haben fallen lassen und den nächsten Meter weiter zurück und den nächsten Meter weiter zurück. Und irgendwann standen sie halt genau da, wo die Bayern sie haben wollen. Dass das Tor dann, sprechen wir auch gleich noch drüber, durch eine Standardsituation fällt, ist die eine Sache. Es ist ja dann nicht aus der wirklichen Dominanz gefallen, sondern eben aus einer Standardsituation, die aber natürlich auch durch die Dominanz dann provoziert wird. Aber ich habe es auch nicht verstanden. Und irgendwann hast du so tief gestanden, dass selbst wenn du mal einen Ballbesitz hattest oder einen Ballgewinn hattest, du gar keine Stationen, gar keine Möglichkeiten hattest, das Spiel nach vorne zu entwickeln. Mhm. Was hast du in der zweiten Hälfte alles besser gemacht? Ja, da hattest du Mut, da warst du mutig. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Gerade Pascal Groß wird natürlich hart kritisiert, und auch seine Aufstellung wird hart kritisiert. Ich kann den Gedanken dahinter verstehen, dass du einen ballsicheren Spieler im Mittelfeld hast, der dann eben den Ball nach vorne verteilen kann. Aber, und das haben wir ja vergangene Folge auch so ein bisschen analysiert, gegen die Bayern brauchst du ja eigentlich deine schnellen Leute vorne. Und Guirassy spielt gerade einfach nicht gut. Das müssen wir mal so sagen. Der spielt nicht auf dem Niveau, was er spielen kann. Adeyemi war einfach viel zu sehr hinten gebunden, als dass er irgendeinen Ball in die Tiefe so wirklich hätte bekommen können.
Wobei Jesko eher seine Chancen hatte.
Ja.
Und da muss man sagen, ich bin grundsätzlich ein Adeyemi-Fan, ne? Aber ich glaube, Michael Olise an gleicher Stelle macht zwei oder drei Tore an der Stelle. Natürlich rutscht er unglücklich weg, ne? Aber.
Ja. Aber das war in der zweiten Hälfte, ne?
Wir sind jetzt noch bei der ersten Hälfte.
Wir sind jetzt noch bei der ersten Hälfte, ne? Und da war es halt einfach insgesamt zu wenig Aggressivität. Das war ohne Eier, um Herrn Schlotterbeck zu zitieren, der hinterher gesagt hat, hier muss man Eier haben, um zu spielen. Und die Eier haben sie dann erst in der Kabine wieder gefunden.
Ja, tatsächlich. Mir ist so ein bisschen gekommen dieser Gedanke oder dieser Satz, den Mats Hummels mal geprägt hat. Als Borussia Dortmund darfst du nie in keinem Spiel so auftreten. Das war damals auf eine Taktik von Edin Terzic bezogen. Ich glaube, in Stuttgart und Leverkusen, als der BVB sehr devot, sehr zurückhaltend agiert hat. Und irgendwie habe ich gedacht, sind wir wieder ein, zwei, drei Jahre zurück beim BVB, gerade was die erste Halbzeit angeht, weil durch diese Gesamtaufstellung, die dann ja schon sehr defensiv geprägt ist, klar, die Bayern haben es gut gemacht, Harry Kane hat sich extrem tief auch immer wieder fallen lassen, sodass der BVB wirklich nicht durchschießen konnte und damit auch tatsächlich Probleme hatte. Ne?
Das hat auch Kovac so analysiert, dass sie das einfach in der ersten Hälfte überhaupt nicht in den Griff bekommen haben. Ne? Er hat es Durchdecken genannt, ne? weil am Ende hat Harry Kane sich aus der letzten Linie der Dortmunder verzogen und da standen da einfach zu viele Leute. Die hatten nichts zu tun. Ne? Aber dafür hast du halt im Mittelfeld dann ein Problem. Da hättest du das irgendwie anders organisieren müssen. Ja, und ja.
Was ist das überhaupt für ein Spieler, by the way? Also kurzer Einschub Wahnsinn. Mal.
Ja,
der macht alles. Also,
Wahnsinn. Ich finde, ja. Es war wirklich ein fantastisches Spiel. Also auch das haben wir hier schon vorher analysiert, was Harry Kane einfach für eine Leistung bringt. Aber die Pässe, die er spielt,
brutal,
die Intelligenz, dann grätscht er da noch.
Arbeitet er nach hinten mit, genau.
Grätscht er da den Silva am eigenen Strafraum, den Ball vom Fuß in allerletzter Sekunde. Da denkst du auch, wo kommt die 9 denn jetzt her? Ne? Also das ist schon, der ist gerade in seiner absoluten Prime, wie man sagt.
Naja, definitiv. Ja,
oder um's mit dem Wort des Jahres zu sagen, Kane, das ist crazy.
Das ist crazy. Ja, Digga, das ist crazy.
Der Kane.
Ja, das wirklich so.
Ja, wirklich Wahnsinn. Ja. Aber
Insgesamt, Jesko, einmal nochmal darauf zu bleiben. Eine erste Halbzeit, 75% Ballbesitz Bayern, 25% nur der BVB. Oder ich glaube, das ist
X-Goal-Wert von Borussia Dortmund. Oder?
Nee, 0,0. Also 0,0 Dortmund, 0,78 die Bayern.
Ja, genau. Aber Dortmund in der ersten Hälfte 0,0. Das darf halt nicht sein. Das darf nicht sein. Ja. Vor allem, dass es besser geht, haben sie in der zweiten Hälfte gezeigt.
Ja.
Das war wirklich mutig, das war besser.
Ja, und es ist irgendwie interessant, Jesko, weil Kovac immer wieder es dann doch versucht mit seinem Dreier-Mittelfeld und immer wieder versucht dann auf diese Idee zurückzugehen. Und ich finde, man hat jetzt mehrfach gesehen, dass das nicht nur in diesem Spiel, sondern dass das generell nicht so wirklich funktioniert, nicht so wirklich klappt. Jetzt kann man natürlich auch später, im Nachhinein ist man immer schlauer, auch darüber sprechen, hätte man Brand vielleicht von Anfang an drin oder reinbringen sollen, so eine Art Zehner, so eine Art Spielmacher. Das haben sie dann in der zweiten Halbzeit mit Groß auf der vorgezogenen Position versucht. Mhm. Aber das war für mich, Niko Kovac hat zuletzt vieles richtig gemacht, aber das war für mich verzockt tatsächlich, auch in der Aufstellung, auch in der Taktik. Ja, natürlich auch. Kannst du als Trainer entgegnen, das sagen ja Trainer dann immer gerne, es ist völlig egal, wie die Aufstellung ist, am Ende müssen es die Jungs mit Leben füllen und können das auch anders interpretieren. Ja, das mag sicherlich auch stimmen. Aber durch diese Grundhaltung, durch diese Grundformation gehst du schon mal sehr viel zärtlicher und ängstlicher, glaube ich, dann in so ein Spiel rein.
Das ist es. Ja, du hast eben nicht die Fäuste parat, um mal in dieser Metapher von Niko Kovac zu bleiben, sondern du hast halt die Deckung dann irgendwie offen und bist noch gar nicht so richtig im Ring. Ne? Und das hat mir auch gar nicht gefallen. Ich fand es auch richtig anstrengend, die erste Hälfte. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, jetzt mach doch mal was, mach doch mal auf. Warum lauft ihr nur hin und her? Ihr kommt überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Keine Aggressivität, keine Geschwindigkeit, tut denen nicht weh. Was macht ihr da? Ne?
Ja, vor allen Dingen, so denke ich ja auch immer ein bisschen, dass das gucken in über 200 Länder Menschen, es ist das Spiel der Bundesliga, das du nach außen auch vermarktest und alle glauben immer wieder.
Dafür bist du Profi, ne? So.
Jetzt haben wir ein Megaspiel und Dortmund gegen Bayern und dann denken sich doch alle Leute, hey, was ist da denn los? Also der BVB, der wird ja Katz und Maus und hin und her gespielt und kann ja noch froh sein, dass es nicht höher steht. Also da wäre mehr drin gewesen, aber dann, Jesko, kam die zweite Halbzeit und da hat der BVB auf einmal gezeigt, was drin ist, mit Mut, mit einem guten Durchschieben, mit einem guten, konsequenten Verteidigen, was man generell sagen muss, auch über die 90 Minuten, das hat auch Wolf Fuß im Kommentar gesagt und Lothar Matthäus, die übrigens in der einen oder anderen Szene pro BVB waren, meinten schon manche, die haben das schwarz-gelbe Trikot an, reden auch später nochmal über den Schiri und über die vielen Aktionen, aber da hat der BVB dann auf einmal angefangen, Fußball zu spielen. Und das grundsätzlich, sie haben kein Mentalitätsthema. Also das hat auch Wolf Fuß gesehen und erkannt. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da dann auf einmal nichts getan und nichts versucht haben. Also da war schon ein Aufbäumen zu sehen und ein sich reinwerfen zu sehen.
Absolut. Absolut.
So sieht man eben in manchen Punkten, wenn du die Mannschaften durchgehst, das ist dann irgendwo auch ein Qualitätsunterschied und daran lässt sich nichts rütteln. Beim BVB wäre mehr drin gewesen, aber die Bayern haben unterm Strich einfach auch die besseren Einzelspieler. Punkt.
Ja, das ist ja das Problem der Bayern unter
Kompany?
Vincent Kompany. Sie sind jetzt nicht nur die besseren Einzelspieler, sondern sie geben auch alles.
Und dann wird's natürlich
echt für die anderen Mannschaften schwer. Aber die Bayern, die Dortmunder, das ist ein Lernprozess. Das ist der nächste Schritt in einem Lernprozess. Du hast schon gegen Leipzig gemerkt, wenn du aus so einer Woche kommst, ne, so einer Champions League Woche und dann den Top-Gegner spielen musst, du bist halt noch nicht auf dem Level, wo du hin willst, zeigst aber in allen Spielen, dass du auf dieses Level kommen kannst. Und das muss jetzt der nächste Schritt sein beim BVB, dass sie diesen letzten Schritt gehen. Hm. Dass sie wirklich diesen letzten Schritt gehen und da eben auch in so einem Spiel die volle Konzentration, die volle Intensität drauflegen. Also ein Mentalitätsproblem habe ich auch gar nicht gesehen. Das war ja nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Das war ja kein Wir wollen nicht. Das war in der ersten Hälfte einfach ein Wir können nicht.
Ja.
Und in der zweiten Hälfte haben sie dann wirklich dagegen gehalten. Ich würde jetzt tatsächlich mal ganz kurz zum Schiedsrichter springen, weil der hat für mich damit relativ viel zu tun.
Basti Dankert?
Ja. Boah, ich muss sagen, ich bin da zu 90% bei Niko Kovac nach dem Spiel. Mir hat die Linie gar nicht gefallen, gar nicht. Es war wirklich, es war viel zu kleinlich.
Ja.
Das war viele auch diese gelbe Karte gegen Rias, und die habe ich gar nicht verstanden. Also vielleicht habe ich es auch einfach nicht genug gesehen, aber ich habe die gar nicht richtig verstanden. Und damit setzt du natürlich ganz schnell eine Marke, wo du auch einem Verteidiger eine gelbe Karte gibst, schränkst ihn damit natürlich in seinen
Extrem
Mitteln irgendwo ein.
Ja, ja, ja.
Und dann, also auch diese 50-50 Duelle, es war wirklich sehr viel, wo ich immer dachte, oh, geiler Zweikampf, faul. Ich dachte, warum?
Ja, ja.
Warum?
Lass es doch allen mal. Dingen hat's das Spiel gar nicht, ich meine, als Schiri, du gehst ja mit so einer Linie rein und sagst, boah, heute Klassiker, heute brennt's vielleicht und ich bin von Anfang an kleinlich. Aber das halte ich immer für, guck doch erstmal, in welche Richtung sich ein Spiel entwickelt. Und du hattest
zu keiner Zeit. Die sind da ja nicht mit den Stollen auf Kniehöhe über den Rasen geflogen.
Es war nicht zu keiner Zeit das Gefühl, dass es kippt oder so. Ja, genau, genau.
Überhaupt
nicht. Und dann so Kleinigkeiten. Jonathan Tah, ich weiß gar nicht mehr, welche Minute es war, wo er sich das merkt, dass er einen Foul macht auf Mittellinienhöhe. Und dann ist das Spiel unterbrochen und dann geht er zu ihm hin, statt dann wirklich die gelbe zu zücken, die jeder erwartet, ermahnt er ihn. Und das sind dann so ein paar Kleinigkeiten, wo ich mir gedacht habe, puh, deswegen kann ich den Unmut des BVB verstehen. Die waren auch relativ sauer. Sebastian Kehl hat seinen Unmut auf freien Lauf gelassen. Ja. Geht ja immer in der Regel nochmal zum Schiedsrichter, auch hinterher in die Kabine rein, aber war da wohl alles andere als amused. Wichtig zu sagen, es hat nicht am Schiedsrichter gelegen. Am Ende, der BVB hat das Spiel natürlich wieder mal selbst verloren. Trotzdem war es eine sehr kleinliche Haltung vom Schiri. Was natürlich dann auch zu diesem Elfmeter führt, der dann natürlich diskutiert wird.
Ja. Und also ich bin total bei Lothar Matthäus. Ich find's toll, dass auch die Spieler sagen, für mich ist das kein Elfmeter und so.
Also die Elfmeter-Szene, ne?
Für mich, du siehst, wie Kane im richtigen Moment seine Hände ausgestreckt am Rücken von Guirassy hat, ihm genau diesen Push gibt, dass der Guirassy, also der Guirassy hat sich hier spielelang über die kleinsten Schiedsrichterentscheidungen übelst aufgeregt. Ja, der war wirklich einer der Ersten, der sich immer über alles aufgeregt hat. In der Szene zuckt er nicht mal. Der hat also die Hände, und dann hat er auch Dankert erklärt, eine Hand wäre an der Hüfte und nicht so richtig. Und das stimmt einfach nicht. Der hat seine Hände im Rücken, wartet auf den richtigen Moment, gibt dem Guirassy den Push, kriegt damit genau den Freiraum, den er braucht, um das Tor zu erzielen. So, und grundsätzlich würde ich sagen, okay, kannst du gerade noch laufen lassen, aber auf der Linie, die Dankert gepfiffen hat, ist das ein klares Foul. Ist das ein klares Foul? So, und es ist auch so, wie Lothar sagt, wenn du in der Luft bist, und deswegen gilt ja auch beim Basketball diese Regel, in der Luft ist alles Foul. Wenn du in der Luft bist, kannst du nichts mehr machen. Und wenn du dann den Push kriegst, dann bist du halt weg. Ist natürlich super clever von Kane. Und ich verstehe auch total die Argumentation zu sagen, hey, das ist hier ein physischer Sport, wie auch Harry Kane nach dem Spiel gesagt hat. Ne?
Ja, vor allen Dingen, das fand ich interessant, Jesko. Harry Kane war ja wahnsinnig überrascht auf die Frage von Yannick Erkenbrecher, als hätte er noch gar nicht davon gehört, dass er irgendwo faul hätte gespielt haben können. Das wirkte für mich im Übrigen sehr, sehr echt. Also jetzt nicht irgendwie, dass der sich da einen Nico Schlotterbeck, gut, der Selbstverteidiger, weiß, wie es ist, mit den Armen zu arbeiten, will natürlich auch, dass ein bisschen mehr geduldet wird. Der sagt direkt, das ist jetzt nicht zwingend ein Foul für ihn, und Guirassy beschwert sich gar nicht. Deshalb finde ich schon ein bisschen seltsam, dass man aus BVB sich nicht diese eine Meinung hat, oder diese, ne, dass jeder Spieler der Meinung ist, ey, das war ein klares Foul, oder dass es da ein Aufbäumen gibt. Gar nicht. Lothar Matthäus war ganz klar dafür, dass man das Ding abpfeifen muss, weil, wie du sagst, er sich einen Vorteil verschafft. Das muss man aber auch sagen, von hinten schubst Süle sogar ein bisschen Kane, minimal, ne? So, also es ist für mich eine Szene, die pfeifst du normalerweise nicht ab, weil ein bisschen Körpereinsatz muss man haben. Guirassy hätte auch gar nicht mehr groß die Möglichkeit gehabt, an dem Ball zu kommen, beschwert sich auch nicht. gibt dir aber recht, basierend auf der Linie, genau, die Dunkert gepfiffen hat, müsste diese, ja, diese Elfer-Situation, wobei es wäre ja, ja kein, weil wir anfangs Elfer gesagt haben, es wäre ja kein Elfmeter für eine Mannschaft gewesen, sondern schlichtweg ein Stürmerfoul.
Freistoß. Ja.
Ein Freistoß. Ja. Bastian Dunkert hat sich das so zurechtgelegt und sagt jetzt andersrum, wenn es eine Elfmeter-Szene gewesen wäre, dann wäre das auch zu wenig gewesen und hätten die nicht gegeben oder gepfiffen. Wobei, das legt er sich ein bisschen zurecht, weil
also ich wenn schon, Tore schon weniger, entstehen,
sollte man schon sehr vorsichtig sein.
Ja. Ich wollte gerade sagen, bei einem Elfmeter ist es ja nicht klar. Aber also Schwamm drüber hat nicht dazu geführt, dass Borussia Dortmund das Spiel verloren hat. Aber generell gehört zu diesem so einem Spiel ja auch eine Schiedsrichterleistung dazu. Und da bin ich bei Niko Kovac. Ich finde, der hat übrigens hinterher sehr klar, aber auch noch...
Schon geschäumt, ne?
Ja, aber ich fand nicht, er ist nicht beleidigend geworden oder so, sondern
Du hast ihm schon angemerkt, dass also auch auf der PK nochmal, dass ihn das sehr gewurmt hat, ne?
Ja, ja, total. Auch zu Recht, wie ich finde. Aber das hat er ja auch lustigerweise gesagt, die erste Halbzeit war eher schlecht, aber dann war das ganze Spiel schlecht.
Er das so gesagt?
Er wäre zum Schiedsrichter gegangen, hätte gesagt, du, ich verstehe das, man kann mal einen schlechten Tag hatten, wir hatten heute auch eine schlechte Halbzeit, aber du hattest ein ganzes Spiel schlecht. fand ich gut, aber das finde ich dann auch eine gute Kommunikation.
Ganz ehrlich, Jesko, ich war auch mal Schiri, nicht auf dem Niveau, bis zur Oberliga und ne, ich weiß auch ein bisschen, wie sich's anfühlt und habe ein Gefühl oder auch ein Herz für die Jungs da und Mädels mittlerweile auch. Das ist nicht einfach, aber ich finde, und das ist auch wichtig, Schiris sollten Kritik abhaben können. Schiris sollten, wenn es jetzt nicht irgendwie unter die Gürtellinie geht, weil Spieler werden genauso kritisiert und stehen im Brennpunkt und müssen 100%. Sich Woche für Woche stellen. Und dann muss ein Schiri, wenn der ein schlechtes Spiel macht, gerade in so einem Klassiker, muss man sich auch mal hinstellen und muss man das auch abhaben können und muss dann auch damit leben können. Genau, hat er auch gemacht.
Hat er auch gemacht. Großer Respekt. Hat er gut gemacht hinterher. Hat auch klar gesagt, im Nachhinein, den einen oder anderen Zweikampf hätte man auch anders bewerten können. Ich meine, wir reden hier immer über auch so viel Fokus, so viel Druck, so viel Geschwindigkeit, so viel Dynamik. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, Dunkert ist ein schlechter Schiedsrichter, ne? Aber ich finde, er hat keine gute Linie für dieses Spiel gewählt. So, jetzt reicht's auch für den Schiedsrichtern.
Ja, machen wir da einen Haken dran. Jesko, ganz kurz, wir haben eben schon Pascal Groß angerissen. Wir wissen alle, dass der Vertrag ja ausläuft, dass es eine Option gibt, die an Spiele gekoppelt ist, dass die Tendenz aber dahin geht, dass er wohl nicht länger beim BVB bleiben wird. So grundsätzlich oder plakativ gefragt, die Zeit von Pascal Groß, ist die abgelaufen?
Der Spielstil, das haben wir auch schon mal analysiert, der Spielstil passt halt eigentlich nicht mehr so zum Spieler Pascal Groß. Ne? Der ist für mich ein absoluter Ballbesitzspieler. Wenn du ein dominantes System mit viel Pässen und viel Ballbesitz wählst, dann kannst du Pascal Groß wunderbar gebrauchen. Und es wird mit Sicherheit auch Spiele geben, in denen der wichtig sein wird, in dem du einfach von vornherein weißt, wir werden in diesem Spiel dominanter sein. Da macht auch ein Pascal Groß Sinn. Aber mit diesem permanenten Anlaufen und vor allem auch schnellen Anlaufen, harten Anlaufen, intensiven Anlaufen.
Passt das nicht, ne?
Das passt einfach dann vielleicht nicht mehr so richtig. Als Spieler. Als Typ, überragender Typ, ne?
Also
super Typ, überragender Typ.
100%. Und ich bleibe auch dabei, dass das ein super Fußballer ist, der das nicht umsonst 6-7 Jahre am Stück in der Premier League bei Brighton gezeigt hat. Aber wie du sagst, die Art Fußball zu spielen passt vielleicht nicht so. Übrigens, weil ich das mitbekommen hast bei den Interviews, sehr krasser Voice Crack bei ihm. War die Stimme mal kurz weg. Ich weiß nicht, ob du das...
Das habe ich gesehen.
Ging dann doch nochmal so ein bisschen viral. Er hat auf einmal geredet und dann war wirklich so, für 3 Sekunden kam gar nichts raus und er hat trotzdem weiter den Mund bewegt und hat er kurz rumgemacht und dann war sie wieder da.
War kein Übertragungsfehler, hoffentlich.
Nein.
Im Gegensatz dann zu Groß wundert es mich dann, und die Frage habe ich übrigens auch bei Instagram bekommen, warum spielt eigentlich Kane nicht?
Tja, das ist eine sehr gute Frage.
Ja.
Was ist dein Verdacht oder was glaubst du?
Wahrscheinlich ist er weiter nicht so richtig fit, ne?
Ja.
Also das wäre so mein Verdacht. Und wenn Kovac sagt, ich brauche 100% fitte Spieler für so ein Spiel, die dann auch Einsatzzeit bekommen. Klar, er war dabei, er war auf der Bank, aber...
Ein Grund ja auch, warum Benze Baini, wurde ja viel kritisiert, gute Spiele gemacht zuletzt, dafür auf einmal Niklas Süle drinne, der auch kein gutes Spiel gemacht hat. Kovac hatte halt das Gefühl, er wollte spritzige Spieler, die voll im Saft sind für so ein Spiel. Und das ist Kani Chukwuemeka einfach immer noch nicht. Und das ist, und das finde ich ganz interessant, Jesko, ich habe mal auf diese Bank geguckt, das BVB, die ja echt, man kann ja auf der einen Seite sagen, wow, die können ja nachlegen, wer da alles auf der Bank sitzt. Auf der anderen Seite kannst du sagen, da saßen Transfers im Wert von 150 Millionen Euro, wenn du die mal durchgehst. Wenn du noch einen Maxi Bayer mit einrechnest, aber du hast einen Koto, einen Chukwuemeka, einen Silva, einen Bellingham, einen Anselmino mit Leihgebühr. Gut, der wäre nicht zum Einsatz gekommen, weil der immer noch verletzt ist. Das heißt, wenn du das alles mal zusammenrechnest, 30, 30, 25, 25, ne, da läppert sich das ganz schön. Und dann bist du auf einmal bei Transfers, die allesamt nicht so helfen, dass sie sofort in der Startelf sind. Und das ist bei Chukwuemeka, das haben wir ja auch diskutiert, dass das ein herausragender Spieler ist. Keine Frage. Nur, du hast ihn für 5 Jahre verpflichtet, auch schon klar. Nur da will ich dann mal sehen, dass er in den nächsten Wochen, Monaten halt so fit ist, dass er in der Crunch-Time auch wirklich helfen kann und da ist. Und wenn ich sagen, das bezweifle ich, aber die letzten Monate beim BVB, aber auch davor bei Chelsea haben ja auch gezeigt, dass es ihm ein Stück weit an Spritzigkeit und Fitness, also nicht nur Fitness körperlich, sondern es ist halt auch das Knie, was immer wieder lädiert ist, weil der hätte dir in dem Spiel mal richtig gut getan, ne? Also so einer,
wie
der
Julian Brandt auch.
Ja, wie Julian Brandt auch.
Genau. Julian Brandt auch, der dann reingekommen ist und das Tor gemacht hat. Mhm. Ich habe ihn schon so für mich oder bei uns hier im Chat so ein bisschen als Super Sub betitelt und habe mir dann aber mal die Zahlen angeguckt. Also der hat 5 Scorer gesammelt in dieser Saison bisher und 3 davon zumindest als Einwechselspieler. Das ist natürlich schon eine ordentliche Quote. Ne? Mhm. Also schlecht ist es nicht. Ist jetzt kein Nils Petersen.
Schwer Nils Petersen als Joker ranzukommen. Aber,
ja, absolut.
Hat bei Brandt immer zumindest das Gefühl, wenn er reinkommt.
Genau.
Und deswegen ist, glaube ich, dein Gefühl auch richtig, wenn man sich wahrscheinlich die Statistiken der letzten Jahre sogar anguckt, sind einige Spiele dabei, wo er reinkommt und nochmal
netzt. Da passiert was.
Da passiert halt was. So, ja. Ne? Auch mal was Unberechenbares, auch mal hinten raus nochmal ein besonderer Moment. Den hat Brandt ja immer mal. Deshalb hat mir das in der kurzen Zeit tatsächlich ganz gut gefallen und bringt uns, glaube ich, auch dann zu der Frage, Jesko, du bist ja in Kopenhagen dabei, wie Kovac dann jetzt rotieren wird, nicht nur Kopenhagen, du hast dann auch Köln, du hast dann DFB-Pokal Frankfurt, das ist jetzt sehr richtungsweisend, dieser Monat, ob es da Veränderungen geben wird, ob ein Brand reinkommt, ob ein Guirassy vielleicht auf die Bank muss für einen Fabio Silva, das ist sicherlich spannend, ne?
Ich gehe 100% davon aus, dass es Rotationen geben muss, beim BVB geben wird, weil es macht absolut Sinn zu rotieren. Julian Brandt wäre für mich direkt ein Kandidat für die Startelf, bin ich ehrlich. Auch Maxi Bayer, kann ich mir vorstellen, wird zurückkommen in die Startelf. Und Fabio Silva ist super interessant, inwieweit Kovac ihm dann auch mal mehr Minuten jetzt gibt. Er wird ja immer eingewechselt. Ich finde ihn immer sehr dynamisch. Der bringt irgendwas da rein. Ja, ne? Also wo ich echt immer so denke, wow, okay, da passiert jetzt was. Auch dieser Schuss, den er sich da super erarbeitet. Stimmt, auch im Zusammenspiel ist der gut. Auf der
linken Seite, ne? Mhm.
Ja, das gefällt mir alles gut. Guirassy ist gerade echt platt. Also wir wissen ja auch, er ist körperlich auch nicht ganz da, ist angeschlagen, Schulter, Oberschenkel.
Genau, Schulter, Oberschenkel.
Alles ein bisschen, zwickt ein bisschen. Und dafür ist Fabio Silva auch da. Ne? Das müssen wir auch ehrlich sagen. Dafür ist so ein Spieler da, dass der jetzt sagt, okay, ich komme jetzt rein und ich kriege jetzt auch meine Minuten und wir können Guirassy eben auch mal rausnehmen ins Spiel. Und bei allem Respekt vor Kopenhagen, das wäre für mich tatsächlich schon so das Spiel, wo ich das sehen würde, wo du punktuell rotieren kannst.
Ja, sehe ich auch so. Also Guirassy, die letzten Wochen und Monate sich immer wieder reingeworfen, auch mit eben Problemen, weil dann auch nicht derjenige Backup da war. Jetzt ist er da, jetzt könnte man auch mal sagen, wie du es richtig sagst, Seru, schnauf mal durch. Du bist und bleibst weiterhin wichtig. Ich würde dann aber, weil du gerade Maxi Bayer reingeworfen hast, wobei das kann man auch überlegen, ob Bayer und Silva, ich würde dann auf eine Doppelspitze gehen, wahrscheinlich mit Adeyemi und Silva. Karim hat immer seine Momente, hat immer seine Situationen. Ja. Wie gesagt, hat gegen Bayern
nicht,
auch zwei, drei Möglichkeiten
gehabt,
wenn er nicht ausrutscht.
Ja, ganz doof.
Da muss er auch mal überlegen, was mit seinem Schuhwerk ist. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass der mal ausrutscht. Ne?
Also der hat natürlich auch durch seinen Antritt und sein Abbremsen und so, bringt er natürlich auch immer unfassbar viel Energie. Ja, und vor allem Energie auf die Stollen, auf die Füße. Ne? Das ist nochmal eine krasse Explosivität, die er da hat. Da kann es natürlich schon mal passieren, dass du ausrutscht.
Aber in dem Moment rutscht. Der macht den normal bei der Qualität, klar, die er hat. Ne?
Na klar.
Also,
na klar.
Ja. Ja, das wäre sicher spannend. Würdest du Bayer reinwerfen oder würdest du oder wie würdest du es machen?
Ja, Adeyemi vielleicht auch mal eine Pause geben, vielleicht dann auch mal gegen etwas müdere Verteidiger ab der 60. reinschmeißen.
Ja,
ich würde auf jeden Fall Brand reinbringen, ich würde Bensebaini zurückbringen, ich würde Koto reinbringen. Svensson brauchst du nicht rausnehmen. Der kann laufen. Der läuft 50 Spiele durch, das ist dem ganz egal.
Der kann laufen.
Ja.
Übrigens wird Svensson oft genannt. Es gab, fällt mir gerade ein, im Vorfeld des Spiels gegen die Bayern, gab es so einen Social-Media-Post, welche Spieler von Dortmund eurer Meinung nach bei den Bayern auch in der Startelf stehen würden. Und da haben aber mal einige gesagt, der neben Kobel oder Schlotterbeck ist natürlich sehr oft gefallen, tatsächlich auch Daniel Svensson, fand ich interessant.
Ja gut, aber wen haben die Bayern als Linksverteidiger, ne?
Ja, Guerrero, Davis verletzt. Wenn ja, Davis da wäre, spielt Davis. Ja, genau, ist in der Regel, genau, deswegen könnte man sogar sagen, könnte er machen. Ja. Sehr interessant. Jesko, du triffst kurze Randanekdote morgen auch, also wir nehmen am heutigen Montag auf, aber morgen auch auf Youssoufa Moukoko, ne? In Kopenhagen.
Ja.
Ganz interessant.
Muss es wiedersehen, aber auch in Kopenhagen bisher noch nicht den großen Impact, muss man ehrlich sagen.
Ja, hat es ein Interview gegeben, wo er klar gesagt hat, ich werde da wieder rauskommen. Ich weiß es, er ist sein größter Kritiker und weiß, dass es nicht das Level ist, auf dem er spielen will. Und er ist sich sehr sicher, dass er der Mannschaft noch helfen wird. Also Selbstbewusstsein hat er ja, dafür ist Mucki, glaube ich, bekannt. Ich bleib dabei, dass der Wechsel, glaube ich, gut war in der Liga, wo er nicht so sehr im Fokus ist. Bin aber gespannt auf die Ex-Kollegen. Das ist immer noch mal was ganz Besonderes, wie das am Dienstag in Kopenhagen wird. Übrigens, das wird eine richtig, richtig geile Stimmung, Jesko. Also war da auch schon mal beim Champions League-Spiel des BVB.
Warte mal.
Ja, Lucy ist auch schon voller Vorfreude auf dieses Duell, hört man gerade.
Ja, Lucy freut sich.
Die kann es auch kaum erwarten.
Ja.
Weil natürlich auch rivalisierende Fanlager aufeinandertreffen. FC Kopenhagen, Brøndby Kopenhagen, die Dortmunder. Das ist schon heiß. Das ist schon heiß. Jesko, wir müssen über einen sprechen, der einen Tag zum Vergessen hatte, der viel Häme auch abbekommen hat im Netz. Weil er viel Geld gekostet hat, weil er noch nicht funktioniert hat, weil sein Vater mal in den Katakomben sich lautstark beschwert hat. Jude Bellingham war natürlich ein ganz, ganz bitteres Spiel für ihn, kam rein, hat dann auch noch den großen Fehler. Ich weiß nicht, ist es ein Fehler? Es sieht auf jeden Fall
saudoof aus. Im ersten Moment sieht es richtig doof aus. Er rutscht halt einen Moment aus, dadurch verliert er einfach ein paar Millisekunden und dann hat halt Olise den Fuß davor und dann kriegst du den Ball da auch nicht mehr drüber. Wo willst du ihn denn hinspielen? Ne? Du kriegst ihn nicht mehr zur Seite geschoben, du kannst ihn eigentlich nur noch weghauen.
Du hast einen Bruchteil von Sekunden gehabt, wo du vielleicht mit der Pike das Ding hättest so im Straucheln noch wegschlagen können. Ne? Aber dass Olise so schnell schaltet, muss man sagen, auch stark und dann da ist, sah natürlich unfassbar blöd aus, ist insgesamt natürlich eine Situation, die alles andere einfach ist für Jude Bellingham. Es haben direkt im Anschluss in der Kabine die Jungs ihn versucht aufzubauen, Führungsspieler, Mannschaftskollegen, Sebastian Kehl, der unmittelbar nach dem Spiel ein Gespräch mit ihm gehalten hat, gesagt hat, Junge, wir bauen dich auf, wir stehen hinter dir, das ist nicht einfach und natürlich auch, und das haben die Dortmunder ihm auch mitgegeben, mit auf den Weg gegeben, um ein Ausnahmespieler zu werden, brauchst du auch solche Rückschläge, brauchst du auch solche Spiele, um eben daraus zu lernen. Harry Kane hat es, glaube ich, auch nochmal gesagt, freut sich ja ganz besonders, dass er als englischer Junge bei so einem Verein wie Dortmund jetzt spielt und versucht da in eine Zukunft reinzuwachsen, dass sowas passieren kann, dass er daraus lernen wird. Das ist, glaube ich, wichtig, dass er das selbst auch erkennt. Trotzdem bislang natürlich alles andere als super, der Saisonverlauf von Jude Bellingham, so kann man es, glaube ich, sagen.
Hundertprozentig. Ich würde ihn da tatsächlich auch ein bisschen rausnehmen. Klar, wenn du voll fit, voller Selbstvertrauen bist, dann rutschst du vielleicht nicht aus, dann passiert dir da vielleicht nichts, dann kriegst du das anders geklärt.
Ja.
Aber auch da dann diese Häme, ich kann damit nichts anfangen. Das ist ein guter Spieler, der wird auch ein guter Spieler sein. Vielleicht ist das jetzt ein psychologischer Move, einfach mal zu sagen, so, Bellingham jetzt in Kopenhagen, Startelf. So, das wäre vielleicht ein echt ein interessanter, dass er ein Matcher rausnimmt und dafür Bellingham mal spielen lässt. Das wäre für mich ein interessanter Ansatz.
Wäre an sich ein geiles Zeichen, ne? Also jetzt nicht, dass wieder alle sagen, ja, wirst noch belohnt für einen Fehler und bist in der Startelf.
Nee, ja, genau, aber andersrum. Positive Bestärkung. War ja gerade beim Hund hier, meinem Hund. Ja. Ne? Den bestrafe ich ja auch nicht, wenn er was falsch macht, sondern ich zeige ihm, wie er es richtig macht, ne? Und und belohne ihn dafür. Von daher sehe ich da schon. Also ich sehe dieses ganze Drama nicht so richtig. Ich bin ich verstehe das, wenn da der Papa plötzlich auf der Matte steht und beleidigt ist, dass sein Sohn nicht so viel spielt. Aber das, wie gesagt, das ist ein ganz junger Spieler. Wir müssen dem Entwicklungszeit geben beim BVB und dann ist er gut.
Haben wir die nächste Schlagzeile: Sky Reporter vergleicht Bellingham mit seinem Hund.
Ja. kann man machen. Ja.
Ja, aber natürlich ist der Inhalt absolut richtig, Jesko. Ja, wird da rauskommen, genauso wie du es gesagt hast, ist eine sehr unglückliche Geschichte gewesen, kann mal passieren. Bin jetzt aber genau wie du gespannt, wie die Reaktion am Ende aussieht von Joe Bellingham, weil genau auf solche Fehler in Anführungszeichen kannst du dann zeigen, wie du reagierst und wie du am Ende damit umgehst. So, einer der ein deutlich besseres Spiel gemacht hat, für mich sogar neben Harry Kane eigentlich der Man of the Match.
Ja, ja, habe ich auch gepostet. Ne? Ja.
Nico Schlotterbeck ist da. Also diese Grätsche gegen, also man muss sich das mal vorstellen, der geht in ein Fußballspiel rein, Zukunft offen, alle belagern ihn, alle fragen, wann verlängerst du, die Dortmund-Fans zerren an ihm, die Bayern-Fans, die ihn teilweise haben wollen, internationale Aufmerksamkeit, hier Liverpool, da, und dann gehst du in so ein Fußballspiel und du hast das Gefühl, der pinkelt Eiswürfel, der ist völlig abgezockt, der ist völlig, völlig kalt.
Ja, der ist halt gut, ne?
Ja, der ist halt einfach gut. Der hat halt gute Diagos, hat ein gutes Aufbauspiel und hat dann diese Monstergrätsche, Jesko, gegen Michael Olise, wo er mit wahnsinnig viel Risiko reingeht. Die hat er auch schon in seiner Anfangszeit bei der Nationalmannschaft und da haben sie Flick gehabt und da wurden es 5, 6 Elfmeter. Das ist immer ein sehr schmaler Spagat, genau. Aber so eine Grätsche hinzulegen bei einem Verein, der dich haben will, das ist schon stark.
Ja, er hatte diese Grätschen halt früher auch, da war die Frequenz der Grätschen höher. Jetzt hat er halt einfach die Frequenz runtergedreht und nimmt halt nur noch die guten. Aber er hat selber gesagt danach, das war natürlich eine 50-50 Grätsche. Aber der Olise hat nicht schlecht geguckt, ne? Der rutschte noch ein bisschen weiter auf die Knie und da hast du richtig gesehen, oh, okay. Den hat er mir schön weggegrätscht.
Das ist eine ganz gute Beobachtung, die du hast übrigens mit den Grätschen, ne? Also,
Lernprozess, ne? Das ist bei Schlotterbeck auch absolut ein Lernprozess in den letzten Jahren, in den letzten Monaten. Er hat einfach gelernt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er war vorher sehr forsch, dafür wollten man ihn ja auch, ne? Aber manchmal eben zu forsch und er hat jetzt einfach eine bessere Balance gefunden ich gehe mal runter, weil eigentlich so runtergehen ja immer die letzte Entscheidung. Ne? Letzte also eine Grätsche-Ansetzung ist immer die letzte Entscheidung, die du treffen kannst. Aber wenn du es machst, dann musst du es halt richtig machen. Und das macht er in den Momenten jetzt, wo er es macht, überragend. Und das hat er halt früher zu oft gemacht.
Ja.
Aber super, also ich war auch total beeindruckt von seinem Spiel. Der hat auch was ausgestrahlt, ne? Gerade in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte musste er halt überall löschen. In der zweiten Hälfte dann auch mit ein bisschen mehr Dominanz der Mannschaft war das richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen.
Absoluter Top-Spieler. Und dann nicht nur das, Jesko, natürlich gucken wir aus medialer Sicht auch immer ein bisschen darauf, wie sich jemand dann hinterher in Interviews verkauft. Jetzt werden ganz viele sagen, oh, das ist doch völlig egal. Nee, ist Jein, nicht egal. Wenn du ein Gesicht eines Vereins werden möchtest, vielleicht auch Kapitän werden möchtest oder vielleicht auch irgendwann wirst und geködert wirst damit in Vertragsgesprächen, dann musst du auch reden können. Dann musst du auch wie Mats Hummels, wie Marco Reus, wie ein Thomas Müller bei den Bayern über Jahre hinweg, wie ein Neuer, wie ein Kimmich, da musst du auch deinem Mann Rede und Antwort stehen, in schwierigen Momenten, in guten Momenten. Jetzt war es am Samstag ein schwieriger Moment für die gesamte Mannschaft. Natürlich ein guter Moment für ihn, weil er ein tolles Spiel gemacht hat, aber auch keine einfache Situation, weil am Tisch mit Lothar Matthäus, von dem es übrigens groß Lob gab.
Ja, da hat man Nico richtig angemerkt, wie er richtig verlegen wurde, dass dieser Spieler, den er ja auch in die Geschichte des deutschen Fußballs dann auch direkt eingeordnet hat, als einer der größten mit einigen anderen zusammen. Ja. Und dann so ein Lob zu bekommen, das hat ihm viel bedeutet. Fand ich sehr schön. Fand ich eine sehr, sehr schöne Szene.
Ja, fand ich auch eine schöne Szene. Und dann einfach in so einem Interview Klartext zu sprechen, ne? Also er hat ganz klar gesagt, ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, wir müssen mit Eiern, sorry für den Ausdruck, aber wir müssen mit Eiern spielen, wir müssen Eier zeigen, wir müssen hier, wenn wir ängstlich sind, haben wir gar keine Chance, dass der allein schon sagt, ich gehe zu den Jungs vorm Spiel und sag denen, so und so müssen wir auftreten, zeigt er irgendwo Leader-Qualitäten, ob er es dann intern macht, ich gehe davon aus, er macht's, aber ne, zumindest bewerten wir jetzt das Interview, so wie er es geführt hat. Dass er da klipp und klar sagt, erste Halbzeit war überhaupt nichts und das war viel zu wenig. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das, also er hat das schon alles sehr, sehr gut analysiert und dann angesprochen auf seine Zukunft. Das war ganz interessant, hat er den BVB-Fans schon ein bisschen Hoffnung gemacht, würde ich sagen, Jesko, ne? Indem er, ich weiß gar nicht, ob ich das genaue Zitat hier habe, aber er hat ja schon gesagt, dass er oft genug betont hat, dass er sich in Dortmund wohlfühlt, dass er Bock auf diesen Verein hat. Genau, ich habe es jetzt hier liegen. Seine Gesamtaussage war, er hat noch 1,5 Jahre Vertrag und immer gesagt, ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, habe grundsätzlich kein Problem, den Weg weiterzugehen. Die Entwicklung unter Nico, die macht ihm Freude, aber es ist eben ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. Und diesen geht er mit seiner Familie, mit seiner Family, mit seinem Berater und mit seinem Team eben ganz sorgfältig an. Und er sagt, wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit, können wir vieles und Großes erreichen, auch mit dem BVB. Ja.
Ja.
Und das fand ich eine gute Aussage.
Ich meine, jetzt interpretieren viele und sagen, ja, warum stellt er sich nicht hin und sagt, ich verlängere übermorgen? Ne? So funktioniert das Geschäft nicht. Das müssen wir auch ehrlich sagen. Ich bin da auch ganz optimistisch, dass der auch weiter bei Borussia Dortmund spielt.
Ja, und wir haben es ja auch schon gesagt, Jesko, es sind viele Variablen. Es sind die Bayern, das ist verbrieft, die Interesse haben an ihm. In Liverpool könnten Türchen aufgehen, auch wenn das aktuell eher kalt ist. In Madrid, so hören wir auch, dass er auch ein Stück weit nach Madrid schielt. Was passiert da? In welche Richtung öffnet sich da ein Türchen? Toni Rüdiger, immer noch nicht verlängert. Und dass er da natürlich ganz genau hinschaut, welche Entscheidung er dann trifft für seine Zukunft und nicht sofort Hals über Kopf sagt, ich bleib und verlängere. Das ist ja auch klar. So. Es kann auch gut möglich sein, das haben wir jetzt nicht bestätigt bekommen, aber dass eine mögliche Ausstiegsklausel nochmal Thema sein wird, dass man dann sagt, ey Leute, in 2 Jahren oder in einem Jahr bei gleichbleibender Leistung, schreibt mir was rein, 70, 80 Millionen und ich bin weg, weiß ich nicht, so, ne? Das kann ich mir vorstellen, dass das zumindest auf der Schlotterbeck-Seite auch Thema der Gespräche ist und das ist auch deren völlig gutes Recht. Was ich ganz interessant fand, Hans-Joachim Watzke hat vor dem Spiel gesagt, dass er persönlich in seiner Funktion als DFB-Vize in Nordirland beim Länderspiel dabei war, Schlotterbeck natürlich auch als Verteidiger und es da nochmal ein Gespräch gab und Aki Watzke ihm die Vorzüge von Borussia Dortmund nochmal erläutert hat und gesagt hat oder verglichen hat, du kannst auch in Dortmund ein Weltstar werden, so wie Mats Hummels. Nur fand ich, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, weil der hat ja mal den Zwischenweg gemacht zu dem Verein, an dem Schlotterbeck auch interessiert ist. Ne?
Ja, von dem er kam. War natürlich auch nochmal eine etwas andere Situation. Ja, muss man ehrlich sagen. Also am Ende liegt es an Nico, sieht er seinen Weg beim BVB, dann wird er unterschreiben. Der BVB zeigt ihm mit Sicherheit viel Möglichkeiten auf, sich auch in Dortmund zu entwickeln. Bin gespannt, wird sich jetzt aber, glaube ich, auch in den nächsten Wochen irgendwann entscheiden.
Ja. So, let's see. So. Jesko, haben wir noch was im Petto? Du musst los, du sitzt auf heißen Kohlen, ne? Oder?
Genau, ein bisschen, ja. Du bist ja auch unterwegs. Ich bin gleich nach Kopenhagen unterwegs. Also wenn ihr diesen Podcast hört, das Spiel in Kopenhagen ist noch nicht gelaufen. Wir zeichnen davor auf dieses Mal. Genau, Kopenhagen, Köln, Frankfurt im DFB-Pokal dann. Also eine richtig interessante Woche mit sicherlich 2 Spielen, die du als BVB, oder sagen wir, in die du als Favorit gehst, mit Kopenhagen und Köln zu Hause. Mhm. 18:30 übrigens, freue ich mich auch drauf. Samstag, 18:30, richtig was los. Und dann Frankfurt im Pokal, das wird ein richtiger Pokalfight. Da ist auch noch so ein bisschen eine Rechnung offen. Ich kann mich an das letzte Ligaspiel, das war auch das letzte Ligaspiel von Nuri Sahin in Frankfurt erinnern.
Ah ja, war das ein 2-2?
Nee, das haben sie verloren.
2-1 verloren.
3-1 verloren, 2-1 verloren. Ich kann mich an den Spielverlauf, also darum ging es mir eigentlich. Hatte Dortmund, aber Dortmund fast chancenlos. Also das war echt, das war ein Aufzeigen eines Limits, was ich interessant fand in dem Moment. 2-0 Sieg war es.
2-0 habe ich eben auch gesehen, Höylund und Ekitike.
Genau. Und das war, als Marmoush noch im Stadion war, aber eigentlich schon bei Man City und schon nicht mehr eingesetzt wurde.
Ja. Naja, stimmt. 17. Januar war das.
Da war echt, das war das war etwas, wo die Dortmunder sicherlich nochmal zeigen wollen, dass sie es besser können als in dem Spiel.
Mhm. Ja, also bin sehr gespannt auf die Woche. Wird richtig interessant. Übrigens, das will ich gerade eben nochmal nutzen, Jesko, sehr spontan, weil die Dortmunder ja gegen Köln spielen. Said Elmalah ist der heißeste Scheiß aktuell in der Bundesliga.
Ja, ja.
Und ist übrigens jemand, wir haben das im Transfer-Update schon mal beleuchtet, für alle, die jetzt noch nicht hier quer reinhören. Es ist ein Spieler, den der BVB auch haben wollte. Lars ja. Ricken höchstpersönlich, ja. Mike ja. Schulberg, damals U19-Trainer, und Ingo Preuß, Teammanager auch der zweiten Mannschaft in der dritten Liga, die wollten den Jungen unbedingt haben. Noch zu den Zeiten, als er bei Viktoria Köln war, genau. Oder gerade von Meerbusch nach Köln gegangen ist zu Viktoria. Und es da eben die Frage war, ne, wie ist der weitere Karriereweg? Und gab sehr intensive Gespräche. War damals ein Klacksbetrag, der ist für 350.000 oder ja für 350.000 Euro und ich glaube sein Bruder für 100.000 zum ersten FC Köln dann am Ende gewechselt. Er war aber wohl mit der Perspektive, die Dortmunder geboten haben, U19 und dritte Liga zu spielen oder zweite Mannschaft zu spielen, nicht so zu 100% überzeugt und ist am Ende dann zum FC gegangen, die von Anfang an gesagt haben, du bist bei uns dann auch bei den Profis, wenn du zurückkommst nach deiner Zeit bei Viktoria Köln. Der war dann zwischengeparkt, hat in der dritten Liga alles kaputt geschossen. Er hat da irgendwie mehr gesehen in Köln, auch mehr Möglichkeiten da zu einem Spieler ranzuwachsen, der viel spielt. Jetzt kann man aus BVB-Sicht sagen, ärgerlich, wobei man andersrum sagen kann, ich glaube jetzt nicht, wo hätte Said Elmalah denn in der ersten Mannschaft spielen können, spielen sollen, wobei ich da überzeugt bin, Jesko, wenn der so weitermacht, dann sehe ich den sogar bei der Weltmeisterschaft. Wenn der, wie gesagt, seine Scorer war, ich finde den unglaublich, ich habe den bei der U19 oder in der Jugend auch ein paar Mal spielen sehen. Also bei Viktoria Köln, als er noch ein U19-Spieler war, quasi auf dem Papier. Top. Er hat alles. Der hat eine Physis, der hat eine Schnelligkeit, der hat einen Schuss. Also
ja.
Richtig ja, geil. Lass, ich weiß, man soll nicht sich, zu sehr overhypen, aber.
Ja, lass ihn sich mal in Ruhe entwickeln. Ja. Ne? Also Lukas Kwasniok war ja von dem ganzen Hype auch nicht so angetan.
Ja, ja.
Hat er nach dem Spiel ziemlich deutlich gesagt.
Ja.
Kann ich auch als Trainer durchaus verstehen. Der Hype ist natürlich da heutzutage, wenn du solche Tore schießt, wenn du so spielst, wie er spielt.
Wobei Kwasniok auch gesagt hat, Jesko, irgendwann werden wir ihn für unfassbar viel Geld verkaufen.
Ja.
Ja.
Und irgendwann könnte vielleicht schon nächster Sommer sein.
Wer weiß.
Ja, genau. Und wer weiß, wo der hingeht. Aber fantastischer Spieler. Aber auch hier, schöne Grüße an Sebastian Santana, meinen anderen Podcast-Kollegen, der
hat mir auch,
da kann ich auch nur, soll ich mal eben zitieren, was er mir geschrieben hat?
Hat er dir was zu Said Elmalah gesagt?
Jedes Mal. Ja. Der schreibt mir jedes Mal, wenn der auch nur den Ball berührt. Und dann hat
ist brutal.
Hat er geschrieben nach dem Spiel der Kölner, Elmalah! Das war's. Das war's. Zitat.
Ich sagte Jesko, ich finde den brutal, wirklich. Das ist nicht einfach nur, weil da jetzt ein. Super, da kann man einen Haken dran machen.
Ja. Freue ich mich auch richtig. Also ich freue mich richtig, dass wir wieder so einen Spieler in der Bundesliga haben.
Ja, voll.
So, jetzt muss ich noch verpacken.
Mach das, Jesko. Viel Spaß in Kopenhagen.
Dankeschön.
Esst schön Zimtschnecken und spazieren ein bisschen am Hafen lang. Fahr mit dem Fahrrad durch die Gegend, wenn das Wetter okay ist.
Ja,
wenn du
arbeiten musst. Ja, wird nicht so. Wetter wird nicht so dolle, aber ich bin es ja gewohnt.
Letzte Reise mit dem BVB hat es nur geregnet in Kopenhagen, das weiß ich noch. Aber trotzdem ist es eine wunderschöne Stadt. Jesko, viel Spaß.
Schau ich mir an.
3 Punkte mit und wir hören uns nächste Woche.
Machen wir. Bis dann. Viel Spaß euch in dieser Woche. Ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.